Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zu Episode Nummer 122 und natürlich ganz wichtig erstmal ein frohes, gesundes und hoffentlich glückliches neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Die zwei, die auf alle Fälle gut rübergekommen sind, sitzen heute bei mir hier am Stammtisch am Montagabend, 2. Januar um 22:07 Uhr und haben wahrscheinlich insgesamt ganz gute Laune. Ich begrüße natürlich aufs Herzlichste Gilbert und Sebi. Servus.
Servus.
Na, wie ist die Laune? Gut rübergekommen, noch irgendwelche Schäden und ich sag mal, sporttechnisch müssten wir ja eigentlich heute insgesamt unterm Strich gut drauf sein.
Ja, sowohl als auch.
Ja, klar, sicher. Also beides, ja. Also gut rübergekommen und ja, sportlich. Also bis auf das, was die Augsburger da jetzt sich selber noch, also jetzt mal ernsthaft, Westvorstadt. Wie sollen wir euch denn noch helfen? Jetzt mal.
Sagen wir mal so, in Berlin hat man da, glaube ich, schon auch mit drei Hühneraugen nach rüber geguckt, nach Wolfsburg, was da passiert. Und sagen wir mal so, lange Zeit hat es richtig, richtig bitter ausgesehen. Okay, unterm Strich ist es jetzt nicht viel besser geworden. Aber wie weit war jetzt Augsburg vorne? 6-2?
Ja, nach zwei Dritteln.
Ja, nach zwei Dritteln waren es 5-1. Danach dann erst dann genau. 2-5 und dann 2-6. Ja.
Ich empfehle
aber trotzdem jedem, bitter genug.
Ja, ich empfehle bitte jedem, am besten Fall die Konferenz von Magenta Sport nochmal nachzugucken oder dieses Spiel im Real Life. Wer es nicht mitbekommen hat, ich empfehle es. Also, am Ende war es bei Berlin gegen München schon spannend. Aber das, was da in Wolfsburg abgegangen ist, das spottet jeder Beschreibung. Also, großes Kino. Parallel läuft, glaube ich, Dart auch noch, aber wir bleiben auf dem Eis.
Was, Dart? Wer schaut denn bitte Dart?
Also ich schaue es zwischendurch schon ganz gern.
Also ich habe hier zwei Bildschirme. Ich habe die U20-WM, unser deutsches Viertelfinale, und Dart auch noch. Also
ich habe
aber auch nur, weil da ein Deutscher im Halbfinale ist. Ja, deswegen. Also vorher hat mich das jetzt auch nicht wirklich interessiert.
Ich habe hier auch nur Eishockey laufen. Also.
Naja, wie gesagt, wir sagen, Schuster, bleib bei deinen Schlittschuhen und Kellen und Pucks, komm. Sie seht ihr, meine Zunge ist nämlich noch so ein bisschen lahm. Könnte auch daran liegen, dass das Wohnzimmer noch so ein bisschen nach Raclette riecht, aber gut.
Heute auch schon wieder, wie verfressen seid ihr denn?
Nee, das ist noch Nachwirkung von der Nacht. Also so viel, ich konnte noch gar nicht so viel lüften irgendwie, dass das endlich alles raus ist. Also ich habe noch so ein leichtes Feeling von Reporterkabinen am Oberwiesenfeld bei mir im Wohnzimmer. Nein, aber schön war's. Wir sind auch gut rübergekommen und deswegen, aber ihr habt nicht eingeschaltet da draußen, liebe Stammtischgemeinde, weil ihr wissen wollt, Silvester verbracht haben. Sondern wir müssen ein bisschen über Eishockey reden. Natürlich gucken wir jetzt heute in erster Linie so ein bisschen auf den Spieltag und was sich da in Berlin zugetragen hat. Gucken aber natürlich auch wieder so ein bisschen über den Münchner Tellerrand hinaus und deswegen. Jawohl, mit was fangen wir denn an? Fangen wir an mit grundsätzlich. Ich glaube, es war ein insgesamt verdienter Sieg des EHC Red Bull München an der Spree. 32 Minuten lang war das, ich will jetzt nicht, also von den Zahlen her war es kein Einbahnstraßenhockey, aber die Berliner haben ausgesehen, als würden sie in Zeitlupe spielen im Vergleich zum Eishockey-Club aus München. Und das war schon erschreckend. Und wer Social Media so ein bisschen verfolgt hat, da war jetzt heute nicht so viel geboten, ehrlicherweise. Aber das, was da war, das ist in der ersten halben Stunde von Berlin mitunter wohl das schwächste Spiel der Saison gewesen ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, muss ich sagen, bei einem 0-6 hätte sich Berlin teilweise auch nicht beschweren dürfen. Oder wie seht ihr das?
Ja, der Kommentator von Magenta Sport, der hat irgendwann mal gesagt, ja, die Münchner stehen immer richtig, wissen immer, wo sie stehen müssen. Im Normalfall war es eigentlich eher so, dass die Berliner da nicht gestanden sind, wo die hätten stehen müssen. Also wie da teilweise unsere Jungs durchgelaufen sind, durchgefahren sind oder einfach stehen konnten, weil ja halt kein Berliner da war, um sie an irgendwas zu hindern. Ja, war schon bezeichnend. Aber wie du sagst, also man hätte den Sack da durchaus etwas früher zumachen können, aber das ist dann halt wieder das altbekannte Problem der Chancenauswertung, sag ich mal, wenn du einen Haufen Chancen hast und wir machen halt leider aus den Chancen zu wenig Tore, auch wenn wir die meisten Tore machen.
Ja, ich denke, Berlin ist relativ glücklich in die Partie zurückgekommen. Wäre der Puck durchgegangen, also wäre der Puck nicht verloren gewesen, sondern den Fiore dann zum Konter, zum 3-1 rein, sondern der wäre zum 4-0 reingegangen, dann wäre die Geschichte von diesem Spiel gelesen gewesen. Also das wäre vorbei gewesen. Und dann kommen die halt zu zwei Kontern und ja, in Unterzahl fehlt halt dann einfach derjenige, der das 3-2 vorher schon verhindert hat. Daubner ist dann draußen, fehlt in Unterzahl. Es gibt so Spieler, die brauchst du in Unterzahl einfach, die dürfen selber einfach keine Strafen ziehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dann ist es halt, ja.
Ich muss ja sagen, wir sagen ja immer wieder, Berlin hat an sich ja keinen Kader, der auf Platz 13 der DEL stehen sollte. Ich finde, nach dem Anschlusstreffer war es dann ein Spiel, München war nicht mehr so souverän und gelassen, sage ich mal. Berlin hat dann an sich geglaubt und dann hast du etwas gesehen, was, ich will jetzt noch nicht ganz von Augenhöhe sprechen, aber das war so dieses einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, was du normalerweise zwischen Berlin und München hast, auch wenn das Niveau nicht unbedingt daran gewesen ist, wo man es vielleicht aus der Vergangenheit her kennt. Aber ich finde, man hat dann durchaus schon auch gesehen, dass das Können oder das Potenzial von Berlin doch das ein oder andere Mal zumindest aufgeblitzt ist. Aber mit zunehmender Dauer, vor allem im Schlussdrittel, hat München ja wieder ein bisschen besser agiert. Und einen, den ich da gleich mal vorne rein mit reinwerfen möchte und auch einmal mehr Respekt zollen möchte, ist Daniel Alavina, der den Vorzug gehalten hat vor Matthias Niederberger. Danny Außenwirken war ja offiziell krank. Und ich möchte einfach dann nochmal, damit ich es auch gar nicht erst vergesse, aber die Ausstrahlung, ich glaube, es war jetzt sein fünftes DEL-Spiel insgesamt. Und wenn mir einer sagen würde, der Daniel Alavina hat schon, keine Ahnung, 40, 50, 60, würde ich es auch glauben. Das ist eine Ruhe, die da ausstrahlt, finde ich schon, beeindruckt mich einfach.
Ja gut, gegen Tabellen 13. kannst du so einen Jungen schon mal bringen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er gespielt hätte, wenn es jetzt ein Duell Erster gegen Zweiter oder ähnliches gewesen wäre. Aber nee, also ich möchte auf keinen Fall seine Leistung schmälern, um Gottes Willen. Bei den Gegentreffern, der Erste, ja, blöd gelaufen, der Zweite wird halt allein gelassen. Also auch passiert, aber am Ende gewonnen, spricht morgen kein Mensch mehr drüber. Also zumindest über ihn.
An das vierte Spiel fährt der Sieg, oder? Also so richtig.
Ja.
Ich glaube, für die Statistik ist es der vierte Sieg, ja. Ja. Ich glaube, 5-mal hat er gespielt, aber. Ja.
Und er hat sich sein Gegentorschnitt versaut heute. Von 1,1 auf 1,35.
Ja, aber auch das, darüber müssen wir sprechen. Also ein Podcast ohne Torhüter-Diskussion ist kein Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Richtig,
ja. Also wir haben es ja versucht, wir haben es versucht, aber...
Es macht auch gar keinen Spaß ohne.
Ja.
Ja, gut. Nein, ist mir wichtig zu sagen, Daniel Alavina, also mit einem erneut sehr guten Auftritt. Ja, ich bin sowieso der Meinung, dass ein junger Spieler, der aufgebaut werden soll zu Nummer 2, zumindest so der Eindruck, auch bei nominell eigentlich starken Gegnern, auch wenn Berlin da unten im Tabellenkeller steht, seine Chancen bekommen sollte. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Abmachung gegeben hat, dass Niederberger beim ersten Spiel in Berlin nicht im Tor steht oder so, keine Ahnung. Es gab ja mal die Gerüchte, dass Daniel Alavina durchaus auf der Interessensliste von Berlin stehen könnte. Hilbert, da hast du bei uns in der WhatsApp-Gruppe einen interessanten Gedanken gebracht. Vielleicht mal ganz kurz darauf.
Ja, also in der NHL zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass wenn die beiden Mannschaften, die sage ich mal, in der NHL ist ja das mit dem Trade relativ schnell durch, über einen Spielerwechsel, die über einen Spielerwechsel sprechen, dann auch gegeneinander spielen, dann kann es eben schon mal passieren, dass der betroffene Spieler, zum Beispiel der Torwart in dem Fall, jetzt dann auch auf einmal auf dem Eis steht, weil es zum Beispiel in der letzten Saison bei den, oder vielleicht ist auch schon 2 Jahre New York Rangers, die ich ja dann doch mehr verfolge, mit Alex Georgiev so, dass der dann auf einmal aus dem Nichts bei Spielen auf dem Eis stand und dann kam halt raus, dass die beiden Teams über einen Trade sprechen. Also das hätte heute auch eine Variante sein können oder mag eine Variante gewesen sein, dass man in Berlin sich den nochmal live anschauen wollte. Und deswegen haben die mich dann gesagt, ja gut, dann stellen wir ihn halt auf.
Wobei reden wir über solche Ablösesummen in der DL, dass, ich das,
nein,
also,
ich mein,
dass du deine Spieler, die du gerne traden möchtest, nochmal in die Auslage legst. Also
eigentlich, du musst ja schon schauen, wer da ist. Ich meine, gegen Bietigheim hätten sie es, glaube ich, jetzt nicht gemacht. Also soll es überhaupt nicht respektlos gegenüber Bietigheim sein. Aber wenn man Berlin anschaut und was da dahinter steckt, auch in Nordamerika noch und auch ein Don Jackson, der ja schon mal den großen Pokal in Nordamerika gewonnen hat, also der auch das System NHL natürlich kennt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass genau sowas vielleicht auch mal besprochen wird. Und klar, ist jetzt alles nur Mutmaßung, aber ist auf jeden Fall nicht unrealistisch, dass das vielleicht was damit zu tun hat.
Wobei mittlerweile ja eher die Tendenz ist, dass Daniel Alavena in München bleibt. Und
wäre mir auch lieber. Also.
Und da die Nummer 2 hinter Matthias Niederberger wird. Also wir werden sehen. Fakt ist, Daniel Alavena betreibt Eigenwerbung. Safe Percentage an diesem Abend 94,12%. Kann man schon machen. Interessanterweise mehr Torschüsse hat heute Berlin abgegeben. Aber da kräht dann hinten raus halt auch kein Hahn mehr danach.
Es war schon ziemlich, also nach dem 3-1, also hat sich das Spiel komplett gedreht. Also die hätten die Berliner hier noch den Ausgleich geschossen, hätte sich aus Münchner Sicht auch keiner beschweren dürfen. Also so dominant wie die Münchner in der ersten Spielhälfte aufgetreten ist, waren es die Berliner in der zweiten. Und da haben die schon also gezeigt, dass was in dieser Mannschaft, und es geht ja nicht nur darum, dass München vielleicht einen Gang zurückgeschalten hat oder schlecht gespielt hat, sondern ich glaube, die Berliner haben da einfach mal 30 Minuten gezeigt, was in dieser Mannschaft eigentlich drinsteckt.
Das
also
absolut.
Da waren schon
das ist das, was ich vorhin sagen
dabei.
Wollte.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob da vielleicht tatsächlich, ich meine, es ist ja so ums Powerbreak im zweiten Drittel passiert, sag ich mal, der Knick im Münchner Spiel, dass da auch vielleicht auf der Berliner Bank tatsächlich mal das Ergebnis aus Augsburg kam und da hieß es, Freunde, also wir sind schon in der zweiten Saisonhälfte und es wird halt dann doch irgendwann eng, wenn jetzt Augsburg auch noch anfängt, auf einmal Eishockey zu spielen, dann kann es halt ganz böse enden. Und vielleicht war das so ein bisschen der Hallo-Wach-Effekt. Gut, wahrscheinlich werden sie jetzt beim nächsten Spiel dann wieder böse unter die Räder kommen, die Berliner. Aber wie du sagst, sie haben schon gezeigt, dass sie es können. Ja.
Ich bin eigentlich, kann es Berlin schon auch in einer gewissen Form Mut geben, weil man ja sieht, was möglich ist, wenn man sich ein bisschen am Riemen reißt, jetzt mal blöd ausgedrückt. Übrigens, das nächste Spiel von Berlin ist bereits am Donnerstag, wenn ich das hier richtig sehe. Am Mittwoch, und dann gastiert Köln in Berlin. Köln ja heute Derby-Sieger gegen die DEG. Und muss ich gleich mal gucken, wie ist es denn ausgegangen? Habe ich wieder vergessen. 5-2 für die Haie. Dementsprechend, ja. Ja, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Dafür sind da unten andere Teams drin. Haben aber auch schon.
Die Frage ist, ob die Berliner vielleicht auch so denken. Ja, und genau dann kommst du eben in den Strudel rein und uns kann das nicht passieren. Ja? So ungefähr. Ja.
Was bezeichnend war, also
heute war die Chance da, dass Augsburg, was waren es, auf 0,01 Punkte ranrückt. Also da geht's um Punkte. Das schaut immer ganz so nett aus, aber das sind ja wirklich. Da geht schon eng in der Tabelle zu da unten und so sicher ist Berlin nicht. Jetzt lass du mal einen verletzen oder zwei und dann ja, oder Augsburg findet doch noch irgendwo Luft, wobei auch nach dem Spiel heute, das war also Da denkst du gegen Wolfsburg, hey, da geht was, und dann ist es dann, naja. Wie gesagt, zwei Spiele sind sie hinten, die Augsburger, 6 Punkte haben sie weniger, also.
Die Messe ist dann nicht gelesen, vollkommen klar.
Und Nürnberg hat bei gleicher Anzahl 9 nach oben, also ich meine, die sind mehr oder weniger punktgleich, wenn die Augsburger ihre Spiele ziehen, mit dem Abstiegsplatz, und Nürnberg als das rettende Ufer, den man vielleicht dann noch irgendwo dazwischen lassen könnte, die sind auch schon 9 Punkte weg. Also
ich würde Nürnberg aus Münchner Sicht heute auch nicht uninteressant. Die verlieren nach Overtime gegen Ingolstadt, aber durch den glatten Sieg von München baut also der EHC hier den Vorsprung auf 15 Punkte aus auf den Verfolger, auch wenn Ingolstadt und Mannheim gemeinsam ja beide jeweils ein Spiel weniger haben als München. Unter dem Strich bleibt der 10. Auswärtssieg in Folge des Eishockey-Club. Das ist schon eine Ansage, und ich bleibe dabei, insgesamt ein verdienter Auswärtssieg. Ganz, ganz interessant. Mittlerweile gibt es wohl auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Spott auch in Berlin. Die ersten Fans haben anscheinend gesungen, wir spielen nie wieder im Europapokal und nächstes Jahr sind wir dabei in Liga 2. Ich bin wirklich gespannt, was sich da noch tut an der Spree. Also, dass sie heute nicht unbedingt mit 3 Punkten gegen einen souveränen Eishockey-Club aus München gerechnet haben, ja, das glaube ich schon. Aber irgendwann muss die Punkte holen. Und ich meine, das war heute Saisonspiel Nummer 36 von 56.
Ich meine, was willst du denn noch? Knapp gegen Bremerhaven, knapp gegen Straubingen, knapp gegen München jetzt. Den einzigen wirklichen Sieg, den sie in den letzten Spielen so wirklich souverän irgendwo eingefahren haben, war gegen Augsburg. Und also, na, lass uns über München reden. Nicht so viel über.
Absolut. Dann machen wir einen kleinen, es ist ein Mini-Ausflug. Also den einen Spieler, auf den ich heute persönlich sehr gespannt gewesen wäre, wegen seiner Rückkehr nach Berlin, ist natürlich Matthias Niederberger gewesen. Der kam ja bekanntermaßen nicht zum Einsatz. Ein anderer, den wir aus den letzten Jahren ja im Münchner Trikot kennen, den haben wir heute aber gesehen. Und das ist natürlich Frankie Maurer. Und
lass mal kurz auf Darts umschalten.
Ist schon vorbei. Da ist der Deutsche ausgeschieden im Darts, und die U20 liegt auch schon 3-0 hinten. Ja.
Die ist auch schon ausgeschieden.
Ist auch schon ausgeschieden nach 8,5 Minuten. Ja.
Okay. Nochmal zurück zu meinem Thema. Also Frankie Maurer, jetzt ja mittlerweile im Trikot der Eisbären Berlin. Er war in Folge 99, hat er sein Abschiedsinterview quasi aus dem Münchner Eishockey-Kosmos bei uns gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hat es mal interessiert, weil man aus Münchner Sicht ja Berlin jetzt nicht so großartig verfolgt, auch wegen des Tabellenstandes. Wie es denn Frankie Maurer da oben so ergeht und welche Rolle er eigentlich spielt. Und da haben wir mal nachgehakt bei den Kollegen, bei den Podcast-Kollegen aus Berlin bei Two and a Half Stick, beziehungsweise Two Broken Stick. Ich komme immer durcheinander, was der Podcast und was der Blog ist. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und da hat uns der Jakob eine kleine Einschätzung geschickt. Danke dafür schon mal. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Wie erlebt Berlin denn Frankie Maurer?
Moin aus Berlin. Hier ist Jakob vom Two and a Half Stick Podcast. Ich wünsche allen Packmaß-Hörern und Hörerinnen ein gesundes neues Jahr 2023. Natürlich auch an das gesamte Team vom Packmaß. Und vielen Dank für die Einladung und dass ich hier eine kleine Einschätzung zu Frank Maurer dieses Jahr in Berlin abgeben darf. Ja, Frank Maurer, wo fange ich an? Frank Maurer war, glaube ich, so der überraschendste Transfer dieses Jahr, den die Eisbären getätigt haben. Da war nämlich gerüchtetechnisch nichts irgendwie, ja, öffentlich geworden, was irgendwie in Richtung Berlin gehen könnte. Das ging ja, glaube ich, in der Eishockey-News eher um Schwenningen und Frankfurt. Ja, und da hätte ich realistisch, glaube ich, gesagt, dass es eher einer von den beiden Vereinen als die Eisbären Berlin als amtierender deutscher Meister werden. Ja, aber manchmal kommt es halt anders, als man denkt. Frank Maurer spielt in Berlin überwiegend in den Bottom Six, also in der dritten und vierten Reihe, und spielt dort auch eher mit jüngeren Spielern zusammen. Also füllt er so diesen Part aus, dass er als erfahrener Spieler die jungen Spieler ranführt, dass er da so ein bisschen die Drecksarbeit macht. Deswegen spielt er, glaube ich, auch Unterzahl bei uns, was er übrigens auch sehr gut macht. Ja, die Erwartungen, die waren nicht allzu hoch an Frank Maurer. Ich meine, er ist jetzt mit 34 Jahren auch nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr in seiner Prime-Time. Und deswegen sind 7 Punkte aus 30 Spielen eigentlich auch ein solider Wert, vor allen Dingen auch, weil er jetzt nicht allzu viel Eiszeit bekommt. Das sind immer so 10 bis ja, 16, 17 Minuten. Ja, Frank Maurer ist eine sehr sympathische Person, kommt in den Interviews immer sehr, sehr cool rüber, aber ist sich auch nicht zu fein, mal anzusprechen, wenn Scheiße läuft. Und ich meine, da hat er ja dieses Jahr in Berlin sehr viel Gesprächsstoff für. Und ich sag mal so, es gibt Spieler, die reden mehr um den heißen Brei herum. Und ich denke, Frank Maurer ist da eher der Realist, der halt dann auch mal anspricht, dass es scheiße läuft und dass man halt unter den Erwartungen spielt. Und ich denke, das, ja, das macht ihn halt einfach auch sympathisch. Ja, er spielt bei uns auch in Unterzahl und das macht er auch mehr als solide. Fällt mir nicht negativ auf, bringt die Pucks gut raus und fährt auch mal einen Konter, wie es jetzt bei unserem ersten Shorthander dieses Jahr war, wo er einen überragenden Pass auf Giovanni Fiore gespielt hat. Ja, und die Arbeit in Unterzahl, die kann man auf jeden Fall als eine seiner Stärken betrachten. Ja, und man kann ihn allgemein auch als Mann für alles betrachten, weil er eigentlich so jedes, also alles bisher gespielt hat. Er hat auch in der Zeit, in der wir jetzt mit Verletzungen zu kämpfen hatten, vor allem in der Verteidigung, halt eben in der Verteidigung gespielt. Und das hat er auch sehr gut gemacht dafür, dass er ja eigentlich Stürmer ist. Und ja, da muss man grundsätzlich auch sagen, solche Spieler braucht eigentlich ein jedes Team, die überall sehr flexibel einsetzbar sind. Ja, ich denke dennoch, dass das Abenteuer Berlin ein einjähriges Abenteuer bleiben wird. Er hat ja nur noch bis Saisonende Vertrag. Und aktuell sehe ich persönlich es nicht, dass man den Frank Maurer noch verlängern sollte, vor allen Dingen, weil man ja jetzt auch sehr viele junge Spieler in der Hinterhand hat und ja Maurer dann nominell da einen Platz wegnimmt. Und ich denke auch eher, dass er in einem Team, in einem kleineren Team, das ist immer lustig, jetzt als Berlin von Teams im Tabellenkeller zu sprechen, wenn man gerade selbst drin steht. Aber so kleinere Teams mit kleineren Etat, da könnte er vielleicht nochmal eine größere Rolle zum Abschluss seiner Karriere bekommen und es wäre für ihn, denke ich mal, auch wünschenswert. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier meine kleine Einschätzung zu Frank Maurer in Berlin abzugeben. Ich wünsche euch noch eine schöne Restaufnahme und allen Zuhörern, die die Folge jetzt hören, eine schöne Restfolge. Man sieht sich demnächst, beziehungsweise nächstes Jahr mal in München bestimmt, weil das steht auf jeden Fall auf meinem Plan. Und dann mal schauen, was da möglich ist. Vielleicht in Richtung Podcast-Aufnahme, man weiß ja nicht. Ja, und bis dahin bleibt gesund und viele Grüße von Berlin an die Isar.
Ich sag mal, unterm Strich, so kennen wir Frank Maurer. Das ist jetzt nicht, also diese Allzweckwaffe, klare Sachen ansprechen, Mann der klaren Worte sein, aber halt langsam aber sicher auf der Zielgerade seiner Karriere. Kann man
Ja, was
aber
ich jetzt
nicht
noch nicht
anders sagen.
verstehe, warum kommt er nach München, weil er dann mal Erstliga-Hockey sehen will nächste Saison, oder wie meint er das? Können wir das nochmal erörtern vielleicht?
Ich frage gerne
Das habe ich
nochmal
jetzt,
nach.
ja, das wär mir wichtig, dass wir das klären. Nein, aber wie du sagst, also vollkommen auf den Punkt. Ich finde es eigentlich auch richtig, was er sagt, dass es für Frank Maurer vielleicht auch so zum, ja, greifen wir mal vielleicht 2, 3 Jahre vor, zum Ende der Karriere, dann doch schöner wäre, nochmal irgendwo, wie er es eben auch sagt, zu einem Team zu gehen, wo er nochmal eine große Rolle spielen kann. Und das ist, denke ich, in Berlin nicht möglich, einfach aufgrund der Umstände, dass es halt Berlin ist und was Berlin auch für ein Club ist, mit der Erwartungshaltung und mit ja, den Möglichkeiten, die sie haben. Wenn er dann irgendwo hingeht, wo es alles ein bisschen kleiner und beschaulicher ist, wo man dann wirklich auf seine Erfahrung zählt, um ihn auch als einen Spieler zu haben, der vorweg geht, vorneweg geht, und jetzt nicht nur hinten irgendwo die jungen Spieler dann in der dritten und vierten Reihe mit an die Hand nimmt. Das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen.
Auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön an Jakob von Two and a Half Stick für die kleine Einschätzung. Grundsätzlich momentan in Topform bei München natürlich Chris D'Souza, Orson Ortega, Yasin Eles, aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht zerpflücken. Macht einfach momentan Spaß, den Jungs zuzugucken. Beim Blick auf die Verletztenliste, also wir hatten es ja bereits erwähnt, Danny Austin wirken offiziell krank. Wer momentan aufgrund einer, ich zitiere, Oberkörperverletzung nicht dabei ist, ist Philipp Reika. Das ist vielleicht mit der letzten Folge so frisch nach dem Düsseldorf-Spiel und so kurz vor Silvester ein bisschen untergegangen. Der ist ja, der hat einen üblen Check eingesteckt. Und von den Reporterkabinen aus hat man gesehen, als es dann quasi den Call gegeben hat von wegen, nee, du spielst heute lieber nicht mehr. Der hat mal aus Wut mal richtig schön den Schläger im Kabinengang zerdeppert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, weil in der Form, in der Philipp Reika momentan ist, dass der dauerhafte Eiszeit bekommt und seine Akzente setzen kann und zeigen will, was er kann, vollkommen klar. Aber ich sage auch ganz deutlich, nach dem Check, ohne es jetzt genau zu wissen, aber da ist der Verdacht, dass vielleicht eine Gehirnerschütterung oder etwas in der Richtung vorliegt, nicht gerade weit hergeholt. Und wenn das der Fall ist, dann musst du den Spieler schützen. Wenn da auch nur der leiseste Verdacht ist. Vor allem den jungen Spieler. Also, aber natürlich bitter. Weil ganz ehrlich, Philipp Reika war schon in den letzten Wochen schon eine Augenweide.
Jeden Spieler musst du schützen, vor allem wenn du den Kader gerade, also nicht nur vor allem, also jeden Spieler musst du schützen. Und wenn du da extra noch das Glück hast, dass dein, ich versuche jetzt gerade, dass meins nicht falsch rüberkommt, nicht da. Also ich bin da schon bei dir. Wir haben ja eh das Glück, dass der Kader so voll ist.
Ich denke mal, also, dass jemand wie Reika eher bremsen muss in diesen jungen Jahren.
Ja. Wir haben den Kader so voll und da kann man auch mal sagen, ein Spiel, selbst wenn man denkt, es könnte jetzt schon wieder gehen, kann man noch ein Extraspiel geben, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Also wir haben das oft genug erlebt, dass man Spieler zu früh zurückgeholt hat und dann waren sie ein Spiel wieder auf dem Eis und dann war es das wieder für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Spiele oder noch länger. Und wenn man den Luxus schon hat, dass man auf einen Spieler in Anführungszeichen verzichten kann oder ihn ersetzen kann, dann muss man das machen. Klar, ein Ruckdeschl ist noch kein vollwertiger Ersatz jetzt für einen Vareika, aber der freut sich gerade auch über Eiszeit, weil die anderen jetzt gerade unterwegs sind um, steht schon 5-0?
Immer noch 3-0 und Powerplay, aber immer noch kein Torschuss. Also, ja. Also stand zwischenzeitlich 4-0, das haben sie aber wieder zurückgenommen.
Ah, okay, gut. Da, beim 4-0 habe ich umgeschalten.
Ja, das. Zack, und schon haben sie es wieder weggenommen.
Den ja, das ist super. Ich bin jetzt hier beim Volleyball angelangt.
Nein, aber ich bin da auch vollkommen bei euch. Also ich befürchte aber auch, dass das eben genau damit zusammenhängt, dass er dann so reagiert hat. Weil jetzt hat er einmal nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern mindestens schon den ganzen Oberschenkel, wenn nicht noch mehr. Und du bist einfach einer, der jetzt vor allem mittendrin statt nur dabei ist, ja. Und du weißt natürlich auch, da gibt's eben noch den einen oder anderen, der da locker deinen Platz wieder einnehmen kann. Und dementsprechend glaube ich schon, dass da natürlich dann so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl mitschwingt, scheiße, jetzt war ich da einmal dabei, jetzt kommt vielleicht ein anderer, der dann genauso gut oder noch besser ist und sich dann wieder reinkämpfen zu müssen, ja. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen mitschwingt. In erster Linie glaube ich aber, dass man wirklich vor sich selber schützen muss. Klar, der weiß das in der Situation, also jetzt nicht nur, weil er jung ist, sondern das weiß er halt in der Situation auch jetzt so kurz danach nicht selber einzuschätzen. Und dafür gibt's ja das medizinische Personal, dass die das machen, das ist deren Job. Und wenn die halt Nein sagen, dann ist halt Nein. Ja.
Ich sag's jetzt mal ein bisschen böse. Mit der Breite des Kaders, den München einfach hat, kannst du auch schneller mal jemanden rausnehmen und schützen.
Ja, definitiv, klar. Also wenn du jetzt nur an Mannschaft und Verein denkst, dann ist es in Anführungszeichen kein großer Verlust, weil du jemanden hast, den auf jeden Fall ersetzen kann. Ja.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21, ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up-to-date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genauso ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. So viel also zu Philipp Wareika. Der Jahreswechsel, ich sag mal so, langsam aber sicher kommen wir definitiv so ein bisschen in die Phase, wo nicht nur Gespräche geführt werden, sondern vielleicht auch schon die ersten Signings für die neue Saison getätigt werden oder wirklich endgültig die ersten Weichen gestellt werden für Zukunftsplanungen. Und ein Name, der in den letzten Wochen ja bei uns oftmals gefallen ist, war Justin Schütz. Also was wir jetzt sagen können, was wir jetzt zuletzt gehört haben, es gab ja kurze Zeit mal 1-2 Stimmchen, er könnte doch nach Niederbayern auch kommen. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Das, was wir jetzt vernommen haben, mittlerweile, also wir haben hier niemanden, der dann nach Niederbayern abwandert. Also Justin, also da geht's nicht hin. Es bleibt dabei, die heißeste Spur führt nach Köln. Und wenn wir mal so ein bisschen, Packmas Gossip haben wir noch nie wirklich so zur Kategorie bei uns gemacht, aber natürlich gucken wir ein bisschen in Social Media und die Schütz Instagram Story zu Neujahr war ein Foto, ein applaudierender Justin Schütz mit folgendem Kommentar dazu: Hopefully 23 will be a better year again. Sagen wir mal so, da ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Wir haben da jetzt nicht so offen drüber diskutiert bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ich persönlich sehe da schon einen gewissen Interpretationsspielraum, aber wir werden es sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde, er braucht ein besseres Jahr.
Jetzt habe ich mit euch geredet, wo ich stumm geschaltet war. Das war jetzt natürlich wieder sehr ideal.
Da merkt man, dass du nicht so im Flow bist, ne? Weil du nicht so dabei bist. Wobei, jetzt bist du schon in der zweiten Folge in Folge dabei. Was ist da los?
Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
Ne? Nee.
Nein, also was ich sagen wollte, klar, da kann man jetzt viel reininterpretieren. Ich würde tatsächlich gar nicht so viel reininterpretieren, weil ich denke auch, Justin Schütz selber wird jetzt nicht verborgen geblieben sein, dass er so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten herläuft. Ich denke, das wird auch einfach so ein bisschen mehr der Push für sie, für ihn selber vielleicht gewesen sein, dass er sagt, er möchte einfach mehr Gas geben, er möchte wieder dahin kommen, wo wir ihn ja auch sehen, das kann man ja so sagen, und wo wir ihn auch erwarten. Und das soll uns ja nur recht sein, ja. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Andi Eder, bestes Beispiel. Macht seine kleine Deutschlandreise, kommt wieder und ist Bombe. Und ich hätte nichts dagegen, wenn das mit Justin Schütz auch so ist. Dann ist er halt ein Jahr in Köln und dann vielleicht nochmal ein Jahr woanders. Und dann kommt er halt wieder. Ja? Und dann schießt er wieder die Hütte kurz und klein. Fertig.
Ja, wobei man aber auch schon, ich denke, Schütz ist an einem Punkt, dass er eigentlich weiter vorne ist als Eder damals, als er weggegangen ist. Also
da hast du sicherlich nicht Unrecht, aber trotzdem sehe ich es so, dass er immer noch unter seinen Möglichkeiten bleibt.
Ja, Er lässt das, was er kann, zu selten aufblitzen. Da ist zu wenig Konstanz drin. Wir wissen, was er kann, aber das sehen wir zu selten. Also zumindest auf dem Level, was München für Münchner Ansprüche benötigt.
Ja. Also ich glaube, bei Schütz ist das Problem, dass er für sein Alter zu mannschaftsdienlich spielen möchte. Er ist eigentlich an einem Punkt in der Karriere, da müsste er viel eigennütziger spielen und zeigen, was er kann, was er will und wo er hin will. Weil jeder weiß ja, was er kann. Also er ist gedraftet, also jeder weiß, was in diesem Spieler drinsteckt und was er kann. Und jetzt hat das für meinen Geschmack zu lange damit probiert, zu versuchen, auf Understatement zu gehen. Aber eigentlich ist er jetzt wirklich an einem Punkt in der Karriere, eben er fällt aus der Ü23-Regel, da muss er zeigen, was er wirklich kann. Und da muss er auch mal rausstechen. Und ja, jetzt vielleicht auch zu einem Team gehen, das irgendwo anders mitspielt. Ich glaube, Bock hat's auf eine andere Art und Weise gezeigt. Vielleicht auch nochmal ein Level drüber oder eine Stufe drüber. Jeder weiß, was in diesem Spieler steckt und er konnte sich nie durchsetzen. Und jetzt ist er bei Frankfurt, Bock zum Beispiel bei einer Mannschaft, wo er es wirklich zeigen kann und darf und sich auch zutraut. Und so eine Explosion, die wünsche ich mir eigentlich bei Schütz, weil er hat das Zeug dazu.
Absolut, wir wünschen es ihm. Ja. Er ist ein netter Kerl, er reißt sich den Allerwertesten schon auf, aber es ist halt oft zu oft für das, was er benötigt, ein bisschen brotlose Kunst oder es kommt zu wenig hintenrum raus. Aber ich glaube, dass jeder hier aus dem Münchner Eishockey-Kosmos ihm eigentlich nur das Beste wünscht, egal wo. Es sei denn, er spielt mal irgendwann gegen München, wenn es denn so kommen sollte. Aber ansonsten.
Ja, da darf er im ersten Vorrundenspiel auch noch sein Tor machen und in München kriegt er bestimmt auch seinen Jubel, wie viele andere, die ihr Glück woanders probiert haben, eben auch Eder oder so. Also von dem her alles.
Aber ich finde, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu den Aussagen vorher zu Frank Mauer, dass Justin Schütz eben dann vielleicht auch zu einem Team muss, wo er eine andere Rolle bekommt, eine wichtigere Rolle, wo er vorweggehen kann, wo er, wie Sebi sagt, sein Spiel spielen darf, sein Spiel spielen muss vielleicht sogar und daran dann auch nochmal wächst. Also wie du sagst, und wünschen tun wir es immer alle. Also
das auf jeden Fall. Ein Name, den wir auch schon mal an diesem Stammtisch diskutiert haben, der mit München in Verbindung gebracht wird, weil sein Vertrag ausläuft und er aus Oberbayern stammt. Das ist Dominik Bittner von den Grizzlies Wolfsburg. Und in der heutigen Ausgabe der Eishockey News wurde Charlie Fliegauf, der Manager der Grizzlies, mal auch auf die offene Zukunft von Dominik Bittner angesprochen. Und anscheinend wird er wohl auch mit Mannheim so ein bisschen in Verbindung gebracht. Und die Aussage von Charlie Fliegauf lautet: Wir haben Gespräche geführt, der Puck liegt nun in der Mitte zwischen beiden Parteien. Bitz muss nun auch für sich entscheiden, was er möchte. Bei uns hat er knapp 19 Minuten Eiszeit. Bis zu einer Entscheidung wird sicher nicht mehr allzu viel Zeit vergehen. Also erstmal schön formuliert, muss ich erstmal sagen. Der Puck liegt zwischen uns beiden. Habe ich so auch nicht gehört. Sehr schön.
Also zwischen München und Mannheim.
Irgendwo also so, auf der 8.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ist es dann irgendwo so bei zwischen Stuttgart und Ulm, oder?
Kommt grob hin, ja, definitiv.
Wobei, nee, es müsste näher an Stuttgart sein, wenn man das so berechnet. Ich bin einmal von München zum Formel-1-Rennen an Hockenheimring gefahren. Da war das ziemlich Halbzeit, glaube ich. Und Hockenheim ist jetzt nicht so weit weg aus dem Großraum Mannheim-Heidelberg. Hm. Ja, Dominik Bittner, insgesamt eine interessante Person. Absolut, also haben wir ja schon mal diskutiert. Ich kann euch die Folgennummer jetzt nicht mehr nennen, aber.
Naja, dass er jetzt vielleicht zu einem der großen Clubs gehen will, also das kann man ihm jetzt nicht verdenken. Und
er will halt nochmal so eine Medaille haben.
Wenn ich sage jetzt mal, und ich nehme jetzt Berlin wirklich raus, gut, die sind jetzt aus Unfall zweimal Meister geworden, aber wenn sie irgendwo zwischen München und Mannheim geht, dann denke ich schon auch, dass dass es da nicht nur auf dem Eis heiß hergeht, sondern dass ich im nicht virtuellen Eishockey-Manager-Spiel Christian Winkler auch nichts nehmen lässt und da auch gerne auf mitspielt. Ja, aber ich meine, man sieht es ja bei Holzer, eigentlich war sich ja jeder einig, dass Holzer nach München kommt. Fertig, da gab es überhaupt gar keine Diskussion drüber. Also und trotzdem war es dann nicht so. Deswegen sage ich, ja gut, Bittner dürfte so eine der interessanteren Transfergeschichten noch werden in den nächsten Wochen.
Davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Und er wird nicht der letzte Name sein, der mit München in Verbindung gebracht wird. Und was wir euch versprechen können, auch im Jahr 2023, wir werden unsere Lauscher spitzen und schon da genau gucken und reinhören in die Eishockey-Bubble, was sich da noch tut. Dann wollen wir heute noch über etwas reden, was frisch von der Penny DEL, um mal den offiziellen Terminus zu gebrauchen, auf den Markt geworfen wurde. Und zwar gibt es eine Umfrage. Und zwar eine Umfrage seitens der Deutschen Eishockey-Liga mit der Überschrift Dein perfekter Spieltag. Und das zitiere ich jetzt einmal. Wir packen euch natürlich den Link in die Shownotes, damit ihr auch, wenn ihr wollt, dass ihr da teilnehmen könnt. Man kann nämlich tatsächlich auch ein bisschen was gewinnen. Und die DEL kündigt diese Umfrage an mit folgenden Worten. Stell dir vor, Finale Spiel 7, alles ist bereit, das Eis knistert, die Spannung ist greifbar und du bist mittendrin. Heute läufst du auf das Eis. Alle Scheinwerfer, alle Augen sind auf dich gerichtet. Du bestimmst den perfekten Spieltag. Wir möchten wissen, wie der für dich aussieht. Stell dich auf eine Drittellänge, also 20 Minuten ein, klick auf das Logo deines Teams und Bulli. Also, und dann geht diese Umfrage los. Und wir haben diese Umfrage heute schon mal gemacht, hier im Kollektiv. Der Egel auch. Egel ist heute verhindert. Danke übrigens auch an Egel, der uns nochmal darauf hingewiesen hat. Und wir haben alle diese Umfrage gemacht. Mal vorne weggegriffen. Es wird zum Beispiel abgefragt, wie oft man ins Stadion geht, welche Stadionbereiche man dafür nutzt, also Sitzplatz, Stehplatz. Ich glaube auch VIP wird abgefragt. Was einem am Spiel insgesamt gefällt. Also das geht von der Härte vom Spiel, vom Surrounding, von mit Leuten reden. Also da ist alles dabei. Und letztendlich wird dann der perfekte Spieltag abgefragt für dich. Also welchen Platz nimmst du? Welcher Gegner? Welcher Tag? Welches Ticket? Ist es ein Derby, ein normales Ligaspiel, ein Playoff-Spiel? Und dann geht es richtig weiter Richtung Einwegbecher, Mehrwegbecher. Welches Essen? Vegan, Bio, schieß mich tot. Nachhaltigkeit, also würdest du quasi einen CO2-Ausgleich, eine Gebühr dafür zahlen? Willst du gleichbleibende Show-Elemente, mehr Show-Elemente, weniger Show-Elemente? Also es wird im Grunde alles abgefragt.
Und der Preis, den hast du jetzt vergessen.
Und der Preis. Und ich glaube, das ist dann, glaube ich, so die Quintessenz, auf das wir rauskommen. Ich persönlich bin ein bisschen überrascht über diese Umfrage, weil, also die ist auch noch individualisiert. Also du sagst quasi, welches Team deines ist und dementsprechend, glaube ich, das so verstanden zu haben, werden die Preise dann auch eben angepasst. Also auch an das System, was bei dem jeweiligen Verein auch ist. Also ich glaube, deswegen kannst du es dann auch standortspezifisch irgendwie auswerten. Aber grundsätzlich geht der Blick über das Gesamte. Vielleicht mal zur Basis eine Frage, die mir auch aufgefallen ist, bevor wir mal wirklich zu dem zum schnöden Mammon kommen, der bemerkenswert ist. Es wird halt unter anderem auch abgefragt, ob man sich unwohl fühlt wegen Reibereien auf den Rängen oder aggressiver Stimmung oder gegenseitiges Ansingen. Kann man natürlich jetzt schon sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen bezüglich der Vorkommnisse der letzten Wochen, oder?
Ja, ich würde die Frage eigentlich viel, viel allgemeiner und viel größer stellen. Und mir ist bis jetzt noch nicht ganz klar, was der Sinn oder das Ergebnis dieser Umfrage sein soll. Weil man mischt da Äpfel mit Birnen, wie du eben sagst. Es kommen dann, wie ich finde, hoch psychologisch gestellte Fragen zum Verhalten und wie fühle ich mich beim Eishockey und was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Wenn da einer singt, Kühe, Schweine, wer auch immer, und so weiter und so fort. Auch habe ich Angst, meine Familie mitzunehmen und so weiter und so fort. Also ich finde die Fragen generell ein bisschen seltsam gestellt, auch die Zusammenstellung der Fragen. Mich würde gerne mal interessieren, wer das war und vor allem warum. Sorry, vielleicht könnt ihr mir helfen, aber ich verstehe das ganze Thema nicht. Klar, also wie schaut ein idealer Spieltag aus, wenn ich das alles mische, dann mit vegan, Bio, sonst was und wie die Eintrittspreise sind, dann sehe ich das schon noch ein, aber so zum Spieltagserlebnis fand ich es dann doch teilweise etwas, ich sage mal, unglücklich.
Als das Spieltagserlebnis, ich will jetzt doch mal kurz vorgreifen, weil diese Umfrage, die nervt mich gewaltig, vor allem mit diesem Ding. Also in diesem ganzen Ding war, glaube ich, ein unter der Woche Spielstehplatz mäßig, wie fühle ich mich, wenn das Ding 24 Euro kostet. Dann ist aber Schluss bei mir. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, da ist momentan der Spieltag bei mir vorbei, weil da gibt's keinen Spieltag bei mir. Also da geht's bei 23 Euro los für Stehplatzticket und geht hoch bis 36 bis 40 Euro. Leute, da gibt's keinen Spieltag für die Menschen zu Hause. Da gibt's Magenta Sport. Also, wenn überhaupt. Oder irgendwo anders. Wo sind wir denn, dass wir anfangen, bei Stehplatzkategorien irgendwo deutlich über den 20 Euro erstmal anzufangen? Und zwar deutlich drüber. Anzufangen.
Und in die Kerbe muss ich jetzt auch nochmal reinhauen, weil nämlich diese Umfrage mich dann irgendwann gefragt hat, wir haben gemerkt, dass du bei allen Preisen, die über diese, sag jetzt mal Grenze, bei mir ist es glaube ich 23 Euro oder 21 Euro, keine Ahnung, dass ich immer alles, was drüber war, abgelehnt habe. Wir haben gemerkt, dass du das machst. Ja klar, schön, dass es euch aufgefallen ist. Ich sehe das genauso wie der Sebi. Also wo sind wir denn? Da schaust du dann, klar, es ist München Heimspiel, aber dann kommt Iserlohn oder Schwenningen am Dienstagabend und du zahlst da 30 Euro. Was trinken und essen sollst du natürlich auch noch, ja? Wo kommen wir denn da hin, ja?
Das ist tatsächlich auch etwas, was mich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ratlos, aber so ein bisschen konsterniert zurückgelassen hat, weil da waren, also für Sitzplätze waren oder VIP, wird ja auch abgefragt, waren Packages dabei, wo ich sage, okay, einmal pro Jahr würde ich das vielleicht machen. Aber die Stehplatzabfrage war schon sehr interessant. Und grundsätzlich sowas zu hinterfragen, würdet ihr für ein Mehrwegbechersystem zum Beispiel 2 Euro mehr zahlen oder für 2 oder 1 bis 2 Euro mehr, was da abgefragt worden ist, mehr vegane, vegetarische Gerichte oder CO2-Ausgleich. Das finde ich in den heutigen Zeiten sogar gut, das einfach mal da ein Stimmungsbild einzuholen. Das sage ich ganz offen. Aber runtergebrochen, und da stimme ich mit euch komplett überein, wo diese Preiskategorien, die vorgeschlagen sind, ansiedeln, das ist schon ganz schön.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass das irgendwie für so einfache Menschen wie mich vielleicht auch falsch formuliert ist. Natürlich könnte der Spieltag insgesamt 2 Euro teurer werden, wenn ich mich dafür entscheide, im Stadion vielleicht eine Bio-Rollbratensemmel zu essen und
aus
keine
Soja.
Ja, ja, so rumgefragt, kann man das ja durchaus durchaus angehen. Aber so wie das erstmal rüberkam, so von wegen, damit der Caterer für alle irgendwelche Bio- und vegane Sachen anbietet, zahlt jeder Zuschauer erstmal 2 Euro mehr für die Karte. Nein, fickt euch. So. Mal ernsthaft, das kann der Caterer selber machen, wenn er meint, dass die Nachfrage ist dafür da und wir wollen das machen und die Leute kaufen das bei mir und die es wollen, können das ja gerne machen. Das ist ja alles überhaupt gar kein Thema.
Das ist aber zum Beispiel interessant, weil das habe ich jetzt zum Beispiel anders verstanden, dass also die Speisen 2 Euro mehr kosten würden. Also, aber das sieht man mal.
Es ist ja immer hochgerechnet worden auf einen Spieltag. Und dann ist das ja alles, das Ticket kostet 19 Euro. Und dann soll man ja sagen, was will man extra haben? Und dann steht ja ganz klar dabei. Und wenn es im Stadion bio-vegan irgendwas geht, dann zahlt es halt 2 Euro mehr pro Spieltag statt den 19 Euro. So war die Ausgangslage in dieser Umfrage. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vielleicht entweder habe ich es überlesen oder ich habe es falsch verstanden. Oder es ist anders formuliert gewesen.
Aber da sind wir wieder bei Äpfel und Birnen und ich glaube eben auch, dass ihr beide recht habt. Aber genau. Wie gesagt, klar, wenn ich ein Produkt möchte, dass das vielleicht nicht jeder will und das in der Anschaffung oder in der Herstellung natürlich mehr kostet, muss ich da noch mehr zahlen, klar. Aber ich bin auch beim Sebi, dass das halt nicht logischerweise nicht auf alle umgelegt werden kann. Es wird einerseits, glaube ich, auch nicht auf den Eintrittspreis rumgelegt, aber der Caterer wird natürlich denken, wenn ich von meiner veganen Weißwurst von den 1000 Stück, die ich bestellt habe fürs Heimspiel am Dienstagabend gegen Schwenningen, halt nur 32 verkauft, dann muss ich schauen, dass ich das Geld irgendwo anders reinkriege. Und dann kostet halt die Nicht-Bio-Rollbratensemmel anstatt 6 Euro dann auf einmal 8 Euro, dann statt 8 Euro 10 Euro. Und beim Sebi und beim Egel geht das halt irgendwann ins Geld.
Ja, vor allem, wenn man 5 Rollbratensemmel am Abend möchte.
Ja. Ja. Ja, eine pro Drittel und zwei dann noch jeweils für die 2-Drittel-Pausen. Also kommt schon auf 5.
Ja, absolut.
Nein, aber bitte macht diese Umfrage selber und macht euch ein eigenes Bild und bleibt genauso ratlos zurück wie wir und dann sind wir uns alle einig.
Das ist das Wichtige. Also wir können uns natürlich jetzt darüber beschweren und wir können sagen, wir verstehen es nicht und was wird da angeboten. Aber ich denke, und das ist eigentlich ein Thema auch grundsätzlich vielleicht als guter Vorsatz für das neue Jahr, nicht immer nur auf Züge aufspringen, sondern einfach mal auch selber entweder drüber nachdenken oder selber solche Umfragen machen und dann kann man zumindest mal seine Stimme abgeben und sich ein eigenes Bild machen. Erstmal ein eigenes Bild machen, bevor man auf irgendwelche Meinungen aufspringt. Also wir packen euch den Link zu dieser Umfrage in die Shownotes und laden euch herzlich ein. Nehmt euch diese 20 Minuten, geht da mal durch, bildet euch ein eigenes, bildet euch eure eigene Meinung und ihr könnt uns ja an Team at Packmas auch mal, wenn ihr den Bock habt, eure Eindrücke schicken. Vielleicht haben wir auch was falsch verstanden.
Ich wollte sagen, wenn ihr es verstanden habt, schickt uns eine Mail. Ja, das wäre ideal. Klärt uns auf, bitte.
Ja, team@packmas.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind ja einigermaßen gut erreichbar. Wir sind ja auch grundsätzlich ansprechbar. By the way, wir sind ja vor allem ansprechbar in Frankfurt am kommenden Freitag. Zumindest 3/4 von uns. Fällt mir gerade so auf.
Wir fahren um 7.28 Uhr los. Das Spiel ist um 19 Uhr.
Und jetzt
Leute, was erwartet ihr denn von uns? Also ihr könnt uns gerne ansprechen, aber ob, also.
Die Antwort könnte halt dann ausbleiben. Oder
die Antwort könnte ausfallen
als erwartet. Ja, ja, genau. Ja,
die Antwort könnte verstörend wirken.
Um es Ü16 auszudrücken, wir sind privat da.
Ja, und wir reden auch privat gerne, aber ob wir dann zitierfähig sind, ist wahrscheinlich so ein bisschen die andere Frage. Aber ich sag mal, Meinungsaustausch rund um die Eissporthalle Frankfurt und auch im Frankfurter Nachtleben, ich habe keine Ahnung. Also ich freue mich drauf. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also Sebi und Egel. Ich nenne sie Ebi. Und meine Wenigkeit. Also wir machen uns am Freitag auf den frühen Weg nach Hessen und kehren auch dann erst am Samstag zurück. Und ich habe gehört, es ist also auswärts, das ist ja ein Auswärts-Highlight. Also da macht sich ja ein München-Konvoi mit im Zug und Bus auf den Weg nach Frankfurt. Also wird interessant. Was macht eigentlich der Gilbert am kommenden Wochenende?
Ausnüchtern.
Immer noch?
Nein, dann wieder. Nein, wir haben unseren traditionellen Neujahrsstammtisch mit Freunden, dann immer im Augustiner. Und
in welchem der vielen?
In der Brauerei tatsächlich.
Oh, schön.
Genau. Und ja, das...
Und der findet dann am Donnerstag, den 5. am Abend statt, oder wie?
Am Donnerstag, den 5., genau. Ah. Und man weiß nie, wo man dann am Ende eigentlich noch landet, in welchem Zustand. Und also da gibt es Geschichten, die sind nicht für den Podcast geeignet, ich sag's mal so.
So schlimm.
Oder das bräuchte einen eigenen Podcast vielleicht eher.
Frei nach Michael Mittermeier, am Ende wird jemand geschmückt und man weiß vorher noch nicht, wer es ist.
dazu möchte ich sagen, ich hoffe sehr, dass es nicht ich sein werde, der in Frankfurt geschmückt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ansonsten, was ich gerne noch kurz auf dieser Zielgerade dieses ersten Podcast des Jahres mitnehmen würde. Momentan der Zuschauerschnitt ist eher Zerat bei München bei 4.375. Also da sind wir weiterhin auf einem sehr schönen Weg. Die letzten Zahlen waren ja auch sehr erfreulich. Ich fand übrigens auch heute in Berlin für ein Montagabendspiel 9.423 war schon okay.
Wenn du sonst nichts zu tun hast, oder?
Ich sag mal zwischen den Jahren wenig. Böse gesagt hätte ich jetzt.
Du musst also eher sagen, für den Tabellen 13 ist das schon.
Ja, und angesichts der Verwüstungen, die man der Nachrichtenbilder aus Berlin der letzten zwei Tage so ein bisschen gesehen hat, da muss noch ein bisschen aufgeräumt werden, aber ist auch ein anderes. Ich dachte,
das schaut immer so aus dort.
Okay.
Okay. Gruß nochmal nach Berlin.
Können wir jetzt einfach nochmal kurz zum Ende Elis und Ortega nochmal ganz kurz feiern, ja, und hochleben dann? Also nur kurz, also so ich finde das so faszinierend, wie sich die da rauskristallisiert haben. Letztes Jahr war es ja relativ deutlich, dass hier Tiffels, Street und Parks so dermaßen miteinander harmoniert haben. Und aber was Ortega und Elis da so abreißen dieses Jahr. Ich möchte es nur nochmal so, oder diese Saison, dieses Jahr, ja gut, dieses Jahr kann man auch so sehen, ja.
Also, in diesem Jahr haben sie extrem abgerissen. Genau. Also in allen Spielen in diesem Jahr haben die abgerissen. Genau.
Ich will das nochmal nicht, dass es zu wenig erwähnt wird.
Du hast ja vollkommen recht.
Ja.
Aber im selben Atemzug möchte ich sagen, dass Chris D'Souza offenbar auch deutlich in München angekommen ist mittlerweile.
Ja, bei Chris D'Souza bin ich mir immer noch sicher, das, was ich vor der Saison gesagt habe, Chris D'Souza könnte das fehlende Puzzlestückchen sein, das dieser Mannschaft gefehlt hat, zwischen gut Eishockey spielen und dem Gegner ein bisschen
auf den Sack gehen.
Ja, genau. Und zwar ohne das auf den Sack gehen in jedem Spiel oder so dermaßen. Ich meine, gegen Mannheim hat das ja einmal rausgehauen, ohne es jetzt wirklich in jedem Spiel unbedingt übertreiben zu müssen und
überhaupt. Er schafft es schon sehr diszipliniert, so könnte man das, glaube ich, am besten sagen.
Also er schafft es diszipliniert, Leuten auf den Sack zu gehen.
Ja, genau. Ja. Das ist gut. So.
Wir hoffen natürlich, dass der EHC Rapper München und vielleicht auch wir am Freitag in Frankfurt den Gastgebern diszipliniert auf den Sack gehen. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns vor allem auf dieses Jahr 2023. Wir sind selber gespannt, was das noch für den Münchner Eishockey-Kosmos zu bieten hat. Dieser Stammtisch wird euch auf alle Fälle in diesem Kalender ja auch weiterhin begleiten. Und deswegen stelle ich auch wie in den Jahren 2021 und 2022 am Ende die Frage, haben wir was vergessen? Haben wir noch Shortcuts?
Ich habe mich jetzt gar nicht auf so Kleinigkeiten vorbereitet.
Also der Gilbert ist jetzt eingefroren.
Sehr gut. Gilbert, du bist raus.
Ich höre euch. Ich hoffe, ihr hört mich auch.
Ja, jetzt wieder. Du warst mal ganz kurz hier frozen.
Okay. Nö, aber wie gesagt, also heute Diskussion ist abgehakt und ansonsten fällt mir jetzt nichts.
Ja, keine Nachrichten, sind gute Nachrichten. Ja. Sebi, du noch irgendwas?
Ich gehe gerade meine Liste durch. Wir haben über Vareka gesprochen, wir haben Ortega Elis, wir haben die Sousa, wir haben die Torhüter, wir haben ich habe den Daubner untergebracht.
Gut, dann haue ich noch einen kleinen Shortcut am Ende raus. Was in den sozialen Medien in den letzten Tagen noch öfters auch mal zu lesen gewesen ist, zum Jahresende möchte ich auf diesem Wege machen. Kompliment an die Eishockey-Bubble-Podcast-Szene. War ein sehr ansprechendes Jahr 2022. Da ist eine tolle Zusammenarbeit da. Man hilft sich gegenseitig. Heute zum Beispiel, ihr habt es ja gehört, das kleine Gastspiel von Jakob von Two and a Half Stick. Das ist alles nicht selbstverständlich. Da ist ein toller Vibe dahinter, da ist eine tolle Dynamik. Ganz viel Respekt trotz aller Rivalität auch. Und an dieser Stelle möchte ich da auch ein Danke sagen und ein Chapeau an diese Szene. So macht Eishockey Spaß. Gut.
Ich bin jetzt hier bei 58:37, müssen wir noch eine Minute.
Achso, du möchtest noch etwas kurz zur U20 sagen?
Es war ein schönes Turnier, solange es gedauert hat, ja.
Also der Live-Stand ist 3-0 zum Start vom zweiten Drittel, sehe ich das richtig?
Genau.
Ja. Also dann sagen wir mal so, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, dass sich die Münchner Youngster da durchaus schon auch einigermaßen präsentieren konnten. Also im Rahmen der Möglichkeiten. Also beim 4-2 gegen Österreich, glaube ich, war es Torschützen Krening, Van der Linde, Heigl und dann noch auch das und beim vierten Tor von Kechter auch Lutz und Krening als Vorlagengeber. Nur so als ein Beispiel. Stabil.
Ja, das ist also. Ja, nach Spiel 1 hat man sich, glaube ich, mehr erwartet. Jo. Und dann ist jetzt relativ schnell die Ernüchterung eingetreten. Und wenn man sich das jetzt hier gegen die USA auch wieder anschaut, das ist ein anderer Sport, den die da machen.
Ja. Ah ja, Veit Oswald sollte man nicht vergessen. Beim 1-8 hat er das deutsche Tor geschossen. Das war nice. Also, sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ansonsten, glaube ich, müssen wir jetzt über die U20 werden.
Dann schimpfen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen über die deutsche U20-Mannschaft. Dann, du weißt ja immer, wenn wir anfangen zu schimpfen oder so, dann.
So, du meinst der Packmas-Effekt?
Ja, genau. So, strengt euch mal an. Herrschaft, das kann ja keiner mit anschauen. Wie schlimm ist das
denn? Warum seid ihr überhaupt hingeflogen? Also, das hättest du daheim auch
machen können. Ja, genau.
Ja. Nichts tun könntest du daheim auch. Da brauchst du nicht extra da nach Kanada fliegen.
Ja.
Also, Publikumslauf ist fall genau. Immer nachmittags, gell? Am Abend. Also.
Ja. So.
Okay.
Oder gut, haben seid ihr beim Disco-Eislauf? Oder?
Ja. Okay, dann haben wir das auch untergebracht. Sehr, sehr schön. Dann machen wir den Deckel drauf.
Auf. Also, es soll jetzt nur motivierend, nicht, dass das jetzt hier wieder voll aus dem Zusammenhang gerissen wird.
Ich höre schon die Sprachnachricht von Tobi Abstreiter.
Ja. Wenn der Packmas-Scheiterhaufen wieder aufgerichtet wird.
Flo, du musst jetzt schnell sein mit Schneiden, sodass die das dann in der Drittelpause noch hören können, in der zweiten, damit also sie im letzten Drittel richtig auftritt.
No pressure, ne? Ich sehe schon. Ja, 2023 wird interessant für uns.
Du musst noch ein bisschen besser schneiden, als die bis jetzt spielen. Dann ist alles okay.
Meinst du?
Ich versuche, die feine Klinge rauszuholen. Nein, ja. Gut, lass uns den Deckel drauf machen, bevor wir endlich in den Schmarrn abbiegen. Yeah. Packmas Podcast, Stammtisch-Episode Nummer 122, Auftaktfolge in dieses Kalenderjahr. Das soll es gewesen sein. Wir verweisen wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Lob, Kritik auch an team@packmas.de. Ihr könnt im Übrigen, falls wir das noch nie gesagt haben, jeden von uns auch einzeln erreichen. Also flo@packmas.de, sebi@packmas.de, gilbert@packmas.de, egel@packmas.de. Ansonsten abonniert diesen Podcast, hinterlasst gerne ein paar Top-Bewertungen, freuen uns am meisten. Und ansonsten verbleiben wir auch 2023 mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv. Und in diesem Jahr gilt vor allem eins, wieder einmal, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus. Macht's gut.
Wir sind am Münchner EHC. Herz, Herz, Herzschlag, weiß und blau.